die Uni Köln war für mich sozusagen das zweite Zuhause, weil eben durch diese Regieübung, und da musste ja jedes Semester, am letzten Donnerstag im Semester, war immer Premiere. Egal, was passierte. Wir Studenten, immer ein Stück auf die Bühne stellen. Ob es Pflastersteine schneite oder die Welt unterging, ganz egal, der letzte Donnerstag im Semester war Premiere.
Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln.
Ich bin Nicolas Verhoeven, vielleicht kennt ihr mich schon aus den ersten Folgen, und meinen heutigen Gast kennt ihr garantiert. Denn er ist nicht nur Held vieler Kindheiten und Pionier des Kinderfernsehens, sondern er ist der Mann hinter die Sendung mit der Maus. Armin Maywald ist heute bei uns zu Gast. Er ist Erfinder, Sprecher und Akteur in den Sachgeschichten und erklärt seit über 40 Jahren die Welt und ihre faszinierenden Phänomene. Auch Armin ist Alumnus der Universität zu Köln, denn er hat hier studiert, genau genommen Theaterwissenschaften, Germanistik und Philosophie, an der Philosophischen Fakultät unserer schönen Uni. Dazu soll er uns aber gleich selber mehr und ausführlich erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Armin Maywald. Wir sind zurück bei unserem Köln-Alumni-Podcast. Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zur Folge 5 sind wir mittlerweile schon.
Aha. Gar nicht so lange.
Noch gar nicht so lange. Wir sind noch recht früh unterwegs, recht frisch unterwegs. Und heute natürlich ein kluger Kopf mir gegenüber. Ihr habt die Stimme gerade schon gehört. Eine sehr, sehr markante Stimme, glaube ich, ne?
Ich habe nur die eine.
Du hast nur die eine, und damit hast du sicherlich auch viel geprägt. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen quatschen können. Armin Maywald, ich bin zu Gast bei ihm, muss ich dazu sagen.
Ja, hallo.
Danke, dass ich kommen darf. Hi Armin.
Ja, gerne. Hi.
Wunderbar. Ich muss direkt von Anfang an sagen, also in den Folgen, die ich bisher hatte, hatte ich noch nie eine solch lange Vorbereitung wie bisher.
Aha.
Zum einen, du hast ja eine unglaublich lange Vita. Also bei dir kann man ja wirklich von Artikel zu Artikel hüpfen, muss man sagen. Und das andere ist, wenn man sich einmal im YouTube-Algorithmus verloren hat, mit tausenden Sachgeschichten, ja, und wenn man dann mit 25 Jahren das erste Mal erfährt, wie eine Spülmaschine funktioniert, da kann man sich wirklich verlieren.
Ja.
Vor allen Dingen hatte ich in den Vorbereitungen immer den Eindruck, dir wurde schon jede Frage gestellt.
Ja, das stimmt. Also es gibt ganz wenige Fragen, die noch nicht gestellt wurden. Also es gibt so Standardfragen, die ich am liebsten gar nicht mehr höre. Was war deine liebste Geschichte? Was war deine schlimmste Geschichte?
Mhm.
Da habe ich auch Standardantworten drauf. Da ist dann die Lieblingsgeschichte ist die nächste, die ich mache. Sonst wird nichts raus. Und alles andere, was ich gemacht habe, ist Vergangenheit. Da kann man nichts mehr dran ändern.
Ja.
Die war entweder gut oder weniger gut, auch mal daneben. Aber das ist so, wie es ist. Und also Lieblingsgeschichte gibt es nicht.
Ich habe drei kurze Fragen für dich.
Um Gottes Willen.
Bist du vom Naturell zumindest her Frühaufsteher oder Nachteule?
Ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit aufstehen. Also
ohne Probleme?
Ohne Probleme. Wenn du zum Beispiel morgens um 4 oder um 5 irgendwo in einem Kuhstall sein musst, weil die Kuh gemolken wird, dann stehst du halt um 1 auf.
Mein Respekt.
Und wenn Nachtdreh ist oder so, dann stehst du erst abends um 8 auf, ne? Und damit du die Nacht über wach bleibst. Also mir macht das nichts, also auch Zeitumstellung oder sowas, ne? Oder auch wenn du in ein fremdes Land fährst oder so. Ich meine, wir haben in Südamerika gedreht oder in Asien oder so, wo die Zeit natürlich ganz anders ist. Macht mir nichts.
Das war auch schon immer so.
Ja.
Schön,
ja.
Nicht schlecht. Wenn du mal lernen musstest oder dich zurückziehen wolltest, hast du das am liebsten zu Hause oder dann vielleicht in der Bibliothek gemacht?
Also die Bibliothek hat mich selten gesehen, höchstens zur Ausleihe. Und
stimmt, man musste das ja früher noch
haptisch
analog machen.
So ist es ja, ganz genau. Ich habe dann eigentlich immer versucht, Bücher secondhand zu kaufen, damit ich unabhängig war, weil mit diesem doch sehr unterschiedlichen Tagesablauf, also dann war gerade Vorlesung, hättest du eigentlich in die Bibliothek gesollt, aber nee, da musstest du irgendwie in ein Seminar oder ein Proseminar oder Vorlesung oder was der Teufel, irgendwas, ging nicht. So, scheiße, du musstest das Buch aber haben, ne? Ich habe die heute noch, meine grammatische Gotik und gotische Grammatik und sowas. Steht bei mir immer noch im Bücherregal und so. Und ich habe die dann Secondhand oder Thirdhand gekauft und dann, wer hat denn sowas noch? Und von den Semestern, die über mir waren, braucht er das noch? Ja, gib her für 3 Mark oder was auch immer. Ich habe dann die Zeiten, wenn also beim Sender, wenn ich da gearbeitet habe, ich das Buch immer dabei gehabt und dann in der Zeit, wo noch nichts los war, also wir mussten ja immer eine Stunde vorher da sein oder sowas, dann habe ich die Stunde genutzt und habe also da gelernt. Oder zu Hause vor dem Einschlafen noch mal eine halbe Stunde in ein Buch reingeguckt oder so. Immer dann, wenn es ging. Oder ich saß im Erfrischungsraum, habe nebenher ein Brötchen gegessen und so. Oder auf der Uniwiese, Akalufi, ne? Akademische Lustwiese. Ich weiß nicht, ob es den Titel noch gibt.
Jetzt führe ich ihn wieder ein, ab jetzt. Noch nie gehört.
Nee?
Akalufi.
Akalufi, das war die Wiese hinter dem Erfrischungsraum.
Ja, ja.
Und naja, da haben sich natürlich auch viele kennengelernt, klar. Ne? Also war ja irgendwie auch ein Heiratsmarkt, die Uniwiese.
Na klar.
Jedenfalls damals. Also wie das heute ist, weiß ich nicht.
Mit Sicherheit immer noch. Letzte der schnellen Fragen, wie bist du früher zur Uni hingefahren oder sogar gegangen, zu Fuß, Autobahn?
Also, zunächst im ersten Semester, ich wohnte am Friesenplatz, bin ich da mit dem Roller hingefahren, mit der Vespa, die hatte ich davor. Und ein Fahrrad hatte ich auch. Ich habe also immer das Verkehrsmittel genommen, was gerade ging. Also für die Vespa brauchte man natürlich Sprit und den musste man bezahlen. Und wenn man mal wieder pleite war, dann war nichts mit Sprit. Da musste man erst was zu essen haben und dann, ne, so. Tanke ich jetzt für 5 Mark oder gehe ich ins Kino oder hole ich was zu essen oder wie teile ich es auf? Ne? Also Geld war eigentlich immer Mangelware. Ne? Das war also immer zu wenig. Aber es hat geklappt. Irgendwie hat es geklappt.
Hat dich das bis heute auch geprägt, dass du so keine Lebensmittel wegschmeißen kannst oder solche Sachen?
Nee. Also ich bin ja im Krieg geboren und nach dem Krieg groß geworden. Wegwerfen war absolut nicht drin. Es wurde aus wirklich jedem Restchen wurde noch irgendwas gemacht. Kleidung wurde dann also, ich weiß nicht, das wird dir nichts mehr sagen, also... Früher gab es ja Hemden, die waren an irgendeiner Ecke verschlissen, dann wurde da der Rücken rausgeschnitten, wurde ein Stück Betttuch eingenäht und aus dem Stoff wurden dann neue Krägen genäht oder sowas. Ne? Mhm. Also vorne sah das Hemd normal aus, aber hinten war es zerstückt.
Richtiger Flickenteppich.
Richtiger Flickenteppich, ja. Also weggeworfen wurde nichts und gegessen wurde, was auf den Tisch kam, wenn es überhaupt was gab. Und insofern Lebensmittel wegzuwerfen, das war so eine absolute, ja, wie sagt man heute, ein No-Go. Ne? Das war also unmöglich. Das hätte auch niemand gemacht, weil man war überhaupt froh, wenn es überhaupt irgendwas gab. Ne? Und das auch, ich meine, in meiner Studienzeit, also wenn dann ein Festtag war, dann gab es im Erfrischungsraum Russenei. Das war ein Stückchen, so ein Teller Kartoffelsalat mit 4 halben Eiern drauf und oben drauf so 3 Sprenkel, so irgendwie, so diese Störeier oder sowas.
Ah, okay. Ja.
Und das kostete, wenn ich mich richtig erinnere, 1,20 Mark oder so.
Mhm.
Das konnte man sich aber nur leisten, wenn also die Kasse nun mal wieder prall gefüllt war. Das heißt, also wenn etwas mehr da war als die Miete und der Sprit fürs Auto. Nee.
Ja, ich hatte ja auch schon erwähnt, bei dem muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendeine Frage stellt, die du schon 1000 Mal gehört hast.
Ja, ja.
Deswegen, heute haben wir auch ein bisschen Uni-Bezug. Das heißt, vielleicht hast du darüber noch nicht so oft gesprochen. Schauen wir mal. Jetzt so rückblickend betrachtet, was bedeutet die Studienzeit an der Uni Köln für dich persönlich?
Ja, die Uni, ja, das war ja für viele Jahre, also genau genommen für 4 Jahre, 8 Semester.
Mhm.
Also bei uns damals, also ich meine, ich bin 61 auf die Uni gekommen, ne, und habe 65 da aufgehört. Bachelor oder Master oder sowas, das gab's ja damals noch gar nicht, ne? Also ich habe ja Theaterwissenschaft im Hauptfach studiert und Germanistik und Philosophie als beiden Nebenfächer.
Mhm.
Das aber eigentlich nur zur Beruhigung meiner Mutter. Denn da konnte ich ihr sagen, ja, damit kann ich zur Not noch in den Lehrberuf gehen. Und das war ihr eine große Beruhigung, weil wir waren halt sehr arme Leute. Ne? Mhm. Und dass ich überhaupt auf die Uni konnte und vorher das Gymnasium besuchte, wir mussten ja damals alle noch Schulgeld bezahlen, das war richtig teuer. Und deswegen habe ich also mit 14 schon angefangen zu arbeiten. Und auch die ganze Geschichte dann, als ich an der Uni war, als gerade das Abitur fertig hatte und ich glaube nach dem zweiten Semester, ist meine Mutter noch gestorben auch. Ne? Das heißt, ich stand dann mit meiner Schwester ganz alleine da. Mein Vater war ja im Krieg gefallen. Und BAföG oder sowas, das gab es ja noch gar nicht. Es gab damals eine Geschichte, die hieß Honnefer Modell. Und da hatte ich mir damals mal die Unterlagen kommen lassen. Aber das war so bürokratisch, dass ich gesagt habe, also ich meine Zeit damit verbringe, auszufüllen, wofür ich jetzt die Briefmarke gebraucht habe oder sowas, gehe ich lieber arbeiten. Ne? Und habe das dann auch gemacht und habe mir das ganze Studium selber verdient. Und mein einziger Abschluss wäre gewesen eine Doktorarbeit. Das, in der Tat, Theaterwissenschaft gab es keinen anderen Abschluss.
Auch keinen Magister, gar nichts?
Gar nichts, gab es gar nicht. Ne? Okay. Und ich hatte auch ein Thema für die Doktorarbeit und hätte dann aber noch mal sicherlich 2-3 Semester dranhängen müssen. Und dann habe ich mich fragen müssen, wozu brauche ich das DR vor den Namen? Also wenn ich hätte Dramaturg in irgendeinem Stadttheater sein wollen, dann hätte ich das gebraucht. Aber zu der Zeit war für mich schon klar, ich will also irgendwie Programm machen. Und da war es eher hinderlich. Ne? Also da gibt es auch lustige Geschichten. Als ich dann schon Regieassistent war später, da hatte ich manchmal einen Chef, der also tatsächlich auch Theaterwissenschaft studiert hatte, wusste ich, und der einen Doktortitel hatte. Und also als kleiner Regieassistent kommst du am Morgen rein ins Studio und sagst, guten Morgen, Herr Doktor. Er sagt, halt die Schnauze. Wenn du noch einmal Doktor zu mir sagst, dann schmeiß ich dich raus. Das soll niemand wissen. Ne? Ja. Weil bei den Machern war der Doktortitel eher
verrufen,
weil denen der Geruch vorauslief, sie seien Theoretiker. Was natürlich ein bisschen auch stimmt, klar. Die Theaterwissenschaft ist ja auch so eine Wissenschaft, von der man nicht so genau weiß, wie wissenschaftlich ist das denn alles. So. Und, aber ich hatte halt wirklich Glück, weil unsere Profs damals, das waren halt alles richtige Theaterleute, ne? Also der alte legendäre Niesen, der ja irgendwie einer der Erfinder der Theaterwissenschaft ist, das war ja der erste Dekan, als ich auf die Uni kam. Der Professor Zornedden, bei dem ich dann hauptsächlich gelernt und studiert habe, der dann auch diese Regieübung, die also das wichtigste Teil in meinem ganzen Studium eigentlich war, das machte der. Und der war auch irgendwie ein alter Theatermann. Und ich erinnere mich nie in meinem Leben an die erste Vorlesung oder die erste Regieübung damals in der Uni, Hörsaal 7, sagt dir das noch was? Weißt du, was das ist?
Ich habe es in deinen Erzählungen gehört, dass das so dein Headquarter war.
Ja, ja, heute das sagen. War also in der alten Uni, wenn du zum Haupteingang reinkommst, gehst dann nach unten in die untere Etage und dann Richtung links, also Richtung Norden, auf den ehemaligen Wiesobau zu.
Ja.
Und der letzte Hörsaal in dem alten Gebäude, das war der Hörsaal 7. Das war unser Theater. Der hatte eine Bühne. Aber das hatte eben den Nachteil, dass wenn wir da irgendwas gemacht haben und bis nachts um 3 Uhr geprobt oder so, das musste er danach alles noch abreißen, weil am nächsten Morgen wurde der auch von der WISO, also WISO-Fakultät, genutzt. Und die haben sich strikt geweigert, die Professoren auch nur in einem schwarzen Hintergrund Vorlesung zu halten. Insofern mussten wir jedes Mal, jede Nacht immer alles abreißen, was unsere Einstellung zu den WISO-Kollegen nicht besonders förderlich gestaltet hat. Egal. Aber das war so. Er sah 7 und erste Regieübung da. Und da sagte der Zornedden, meine Damen und Herren, für alle, die jetzt gerade angekommen sind, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die Sie bitte beherzigen wollen. Als ich geheiratet habe, war ich Dramaturg in, ich weiß nicht, im Theater, irgendwo in Dessau oder so. Bei uns bei der Vorführung, bei der Aufführung war alles schiefgegangen. Die Hauptprobe ging in die Binsen und es musste alles verschoben werden. Die Beleuchtungsprobe hat nicht geklappt. Und wir waren in der Generalprobe und am Tag der Generalprobe wollte ich eigentlich heiraten. Und der Termin im Standesamt stand fest. Und dann musste ich zum Intendanten gehen und sagen, hören Sie mal, ich muss jetzt eigentlich gleich aufs Standesamt. Hat er gesagt, ja gut, dann nehmen Sie sich ein Taxi, gehen Sie ins Standesamt, sagen Sie ja, machen eine Unterschrift, nehmen das Taxi zurück, dann geht's weiter. Und dann sagt er, ja, und so ist es dann auch gewesen. Ich bin mit dem Taxi zum Standesamt, habe da ja gesagt, habe untergeschrieben, bin mit dem Taxi zurück. Ich habe weder meine Frau zum Essen eingeladen, noch habe ich eine Hochzeitsnacht erlebt. Ich habe die 3 Tage später nach der Premiere wiedergesehen.
Unvorstellbar.
Wenn Sie das wollen, dann sind Sie hier richtig bei den Theaterleuten. Wenn Sie das nicht wollen und Wert legen auf ein geregeltes Privatleben, dann nehmen Sie lieber einen anderen Studienfach. Und ich kann nur sagen, der Mann hatte sowas von Recht. Mein ganzes Leben lang ist es so gewesen, dass alle privaten Termine irgendwo letztlich dann über die Wupper gingen, wenn irgendwas war. Ne? Also auch beim Drehen natürlich, ne, klar. Es dauert länger, es passiert irgendwas Unvorherstellbares und Unvorhergesehenes. Wie oft wir in irgendeiner Fabrik neben dem Verpackungsband gestanden haben. Ne? Licht aufgebaut, alles stand, Kamera angefangen, blieb das Band plötzlich stehen. Mhm. Und dann musste der Service kommen. Und dann haben wir manchmal stundenlang gewartet, bis sie das Band wieder am Laufen. Aber wir brauchten halt das Bild. Mhm. Ne? So. Mhm. Also, und alles, was man dann abends verabredet hatte oder so, konntest du in der Pfeife rauchen. Ging nicht mehr. Ne? Die schönen Seiten des Jobs haben natürlich auch wie jeder Job ihre Schattenseiten. Und also die sogenannten Medien, ne? Also ich kann die Momente, wo ich mit einem Sektglas in der Hand irgendwo auf dem roten Teppich stand, kann ich an einer Hand abzählen. Ja. Aber nicht die Stunden in Gummistiefeln und im Dreck und bei Wetter und im Regen und im Schnee und im Eis und ich weiß nicht was, so dass man wirklich manchmal fürchte, komme ich hier nochmal raus. Ne? Also das gab es schon in der Mehrfach mehr. In der Mehrzahl mehr. Naja.
Man merkt, du lebst für den Beruf, du machst das ja bis heute. Also
immer noch,
wie machst du das, dass du nach wie vor diese Motivation hast, jeden Tag ins Büro zu gehen,
also,
ins Studio?
Es ist ja so. Wir kriegen ja immer viele Fragen von unseren Zuschauern. Ne? Also bei uns funktioniert es ja tatsächlich, dass die Zuschauer uns schreiben oder telefonieren oder sonst irgendwas machen. Heutzutage natürlich E-Mail und weiß ich nicht was und über die elektronischen Medien. Früher mit Postkarten und Briefen und gemalten und gezeichneten Bildern. Und die haben dann Fragen, auf die kommst du als Erwachsener gar nicht. Ne? Mhm. Zum Beispiel, was wiegt eine Wolke? Oder woher weiß die Kopfschmerztablette, dass die in den Kopf soll, wo ich die doch in den Magen schlucke? Das ist nur so als 2 Beispiele. Mhm. Und bei jeder dieser Fragen stehe ich natürlich erst auch da wie der Ochs vorm Berg oder wie die Kuh vorm Scheunentor oder wie du willst. Jedenfalls, ich habe keine Ahnung. Das heißt, dann geht's los, du musst irgendjemanden finden, der sich damit auskennt, musst dem ein Loch fragen in den Bauch, so lange bis der Arzt kommt. Und wenn du dann begriffen hast, was sich hinter dieser Frage verbirgt, dann merkst du, dass hinter dieser einfachen Frage meist ein ganz komplexes Thema steht. Und das dann aufzudröseln und daraus dann auch noch eine Geschichte zu machen, die nicht langweilig ist und eben nicht wie in der Schule, wo jemand mit dem Zeigefinger steht und sagt, also es ist so und so und so und fertig, aus und das musst du dann auswendig lernen und fertig. Sondern es soll ja eigentlich spannend sein, diese Geschichten irgendwie anzuschauen. Und wenn du viele gesehen hast, dann weißt du ja, wovon ich rede, dass wir dann immer versuchen, das irgendwie so zu machen, dass die Zuschauer nicht abschalten, sondern dabei bleiben. Ne?
Also das funktioniert. Du hast ja selber gesagt, in einem alten Interview mit Köln-Alumni, da hast du fürs Uni-Magazin mit uns gesprochen.
Ja.
Da hast du gesagt, die Wissenschaft kann sich bei der Maus etwas abschauen.
Das stimmt, ja. Also ich war neulich gerade bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, wo dann also eben auch Physiklehrer und alle Leute waren, die da in der Forschung und in der Lehre tätig sind. Und die wollten dann von mir wissen, wie ich das immer schaffe, die komplizierten Sachen so einfach darzustellen. Klar, also bei der Wissenschaft ist ja so, du löst ein Problem oder glaubst, du hast eine Frage beantwortet, aber dahinter verbirgen sich gleich wieder 10 neue Fragen. Ne? Also du machst ein Loch zu, dahinter sind 10 neue oder wie bei der Hydra, ein Kopf abgeschlagen, 10 neue wachsen
genau,
nach.
Ja.
Das ist einerseits das Spannende an der Wissenschaft, andererseits eben auch das Schwierige, dass man eben einmal gefundene Sachen nicht auf alle Ewigkeit behalten kann oder sich darauf verlassen kann, dass das so ist. Also daraus ergeben sich dann auch wieder neue Fragen, sodass du dann die Geschichte irgendwie eben nach dramaturgischen Gesichtspunkten aufbaust und versuchst, sie irgendwie spannend zu halten. Ne?
Ja. Wahnsinnig spannend, wirklich. Von daher, das kriegst du immer wieder hin, in 10 Minuten das runterzubrechen auf einige wenige Sachen.
Hm. Ja, weil du hast dann so ein Problembündel, ne? Also ich habe das in vielen Vorträgen mal am Beispiel von Erdöl gemacht, ne? Das war so eine Geschichte, schrieb auch so ein kleiner Dotz, was ist eigentlich am Erdöl so wichtig und so, was macht man eigentlich damit? Keine Ahnung. Mhm. Also hatte ich irgendwie einen Pressesprecher, der da hier bei Shell in Wesseling damals war, der konnte wirklich gut erklären. Mhm. Aber bei manchen Fachbegriffen habe ich es dann also nicht überrissen und habe ihn gefragt, was muss ich mir darunter genau vorstellen? Ne? Also ich mach's kurz. Morgens um 10 haben wir zu zweit angefangen zu erzählen und nachmittags um 4 saßen wir immer noch zusammen, aber mit 18 Mann. Da waren also Verfahrenstechniker, Chemiker, Physiker und so. Und wenn ich sogar noch, sag ich mal, beim Thema Destillation einigermaßen durchgeblickt hatte, was, aber beim Erdölkrecken konnte ich mir nur gar nichts drunter vorstellen. Ne? Wie knackt man Öl? Man kann eine Nuss knacken, aber so, wie auch immer. Irgendwie haben wir es dann hingekriegt und wir konnten es auch wirklich in Bildern aufschlüsseln und haben dann also thermische Formationen oder sowas beim Kunststoff, was sehr wichtig ist, mit Spaghetti gemacht und also alle möglichen Bilder gefunden, die dieses Problembündel, was eigentlich ein komplexes Ding ist, Erdöl, in einzelne Teilbereiche aufzuschlüsseln und die dann einzeln abzuhandeln. Ne? Und dadurch wurde es halt klar. Und Jahre später traf ich mal in einem Zug von München nach Köln einen Mann, der kam auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, sind Sie nicht der Typ von der Sendung mit dem Maus? Ja, wieso, warum? Ja, sag ich, Entschuldigung, ich stelle mich mal eben vor, ich bin Professor für Physik. Sie haben doch dieses Ding über das Erdöl gemacht. Ich sage, ja, warum? Ja, sagte, benutze ich im Unterricht, besser kann man es nicht erklären. Ne? Also war natürlich nicht mein Zielpublikum. Das Zielpublikum waren die Kurzen, ne? So 1,10 Meter über Grund. Aber eben nicht ein Professor. Aber wenn ein Professor sagt, man kann es nicht besser erklären, dann können wir nicht alles verkehrt gemacht haben. Ne? Dann war das schon so ein Punkt, wo ich dachte, wow, das hat ja wirklich mal gut geklappt. Ne?
Besseres Feedback, besseres Lob kann man ja kaum
bekommen. Nee, kann man kaum kriegen, ja.
Genau. Ich habe mich gefragt, du hast mit Sicherheit einige Kinder und vielleicht auch Erwachsene inspiriert. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, ist eigentlich ein belangloser Moment im Leben. Ich mache einfach nur den Fernseher an, will mir was anschauen. Ja. Dann sehe ich die 6 von der Müllabfuhr und das ebnet meinen Weg. Okay, ich möchte bei der Müllabfuhr arbeiten.
Ja.
Gab es da bei dir vielleicht auch so einen Moment, so ein eigentlich total belangloser Moment, der im Nachhinein dann so deinen Weg mitbestimmt hat?
Zu meiner Zeit, als ich Kind oder Jugendlicher war, gab es ja noch kein Fernsehen.
Muss auch kein Fernsehen sein. Kann irgendwas vielleicht auf der Straße einen Künstler gesehen oder wann hast du den ersten Moment mit einer Kamera gehabt oder sowas?
Nee, also das war eigentlich in meiner Schulzeit, als ich noch auf dem Gymnasium war. Ich bin also in der Unterprima, wie es damals, heute ist das glaube ich die 12 oder so ähnlich. Ne? Mhm. Die neue Zählung kann ich nicht, kann nur die alte Zählung, 6. Quinter, Unterprima und so weiter. Mhm. Da bin ich hängen geblieben. Und zwar mit Latein und Französisch jeweils mit 5, wurde ich nicht versetzt. Musste dann die Unterprima nochmal machen, was ein wirklich großes Risiko war, auch ein finanzielles, weil ich musste das doppelt bezahlen. Und meine Mutter war drauf und dran zu sagen, hör mal Junge, ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Und da stand also zu befürchten, dass ich eigentlich ohne Abitur dann von der Schule hätte abgehen müssen. Aber ich habe dann gewullacht auf dem Bau und ich weiß, Hochbau, Tiefbau, egal.
Was war der schlimmste Job von allen? Du hast ja über 20 gehabt teilweise
in der Schulzeit. Ja, es gab keinen schlimmen Job. Also ich war beim Malern, ich war bei Tapezierern, ich war bei den Tiefbauern, habe Telefongräben gezogen, ich war bei den Hochbauern, habe also Ziegelsteine bis auf die 5. Etage geschleppt und so weiter. Und ich möchte keinen dieser Jobs missen. Weil bei jedem habe ich wieder was gelernt, was mir im späteren Leben immer irgendwann an irgendeiner Stelle zugute gekommen ist. Das war also wirklich eine gute Zeit. Also ich würde es auch nicht sagen, oh Gott, wie schlimm oder sowas. Nee, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das auch gerne gemacht. Bei den Gärtnern war ich, habe 1000 Bäume gepflanzt, schätze ich mal, ne? Oder noch mehr. Und Rasen gesät und was weiß ich, planiert und also alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich irgendwann schon mal gemacht.
Ja.
Und als ich dann aber, du wolltest die Frage, wie dann den Aha-Moment oder sowas.
Genau.
Das war zur Schulzeit. Ich kam dann in der Unterprima nochmal zum zweiten Mal in die Unterprima, konnte das dann auch dadurch, dass ich arbeitete, auch bezahlen. Und der Klassenlehrer, den wir dann kriegten, das war eine völlig neue Generation von Lehrern. Also davor bis zur Unterprima, Das waren so eher Lehrer nach dem Prinzip Feuerzangenbowle. Ne? Also war ein Erdkundelehrer, der zum Beispiel sagte, Berlin zerfällt in vier Hälften. Ha, ha, ha. Es gab also zwei Berlin, wie auch immer.
Ja.
Und der neue Klassenlehrer, der bei uns Deutsch und Englisch unterrichtete und der uns Neuzukommende dann begrüßte, guten Tag, meine Herren, herzlich willkommen. Ich will mal gerade Ihr Niveau wissen. Was haben Sie von Goethe gelesen, von Schiller? Was kennen Sie von Lessing? Was kennen Sie von dem? Was haben Sie von American Short Stories? Was kennen Sie von Shakespeare? Was kann man? Und bei uns fiel also die Klappe runter. Also wir hatten von nichts eine Ahnung. Also die Klasse, aus der ich kam, die war dagegen eigentlich relativ schlecht. Und die neue Klasse, die, das waren alles irgendwelche Cracks, wo ich dachte, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Mann, was ist hier für ein Niveau? Und dann mussten wir uns zu Arbeitsgruppen zusammensetzen. Der eine hat Lessing gelesen, der andere hat Goethe gelesen und haben uns in Gruppen immer ausgetauscht und so. Und dieser Klassenlehrer, der machte auch alle 14 Tage Stichproben, sag ich, will doch mal sehen, ob meine Annonce was gefruchtet hat oder ob sie schon was gelernt hat. Und fragte dann die und den und was haben sie davon? Aha, ja, ich sehe Ansätze. Und drohte uns dann an, wenn sie das Niveau dieser Klasse nicht erreicht haben, dann ist ihr Abitur sehr stark in Gefahr und das Verbleiben in dieser Klasse wird zum Problem. Und auf gut Deutsch, er hat uns den Arsch aufgerissen. Und zwar zu unserem Vorteil. Wir haben dann wirklich geackert wie die Blöden. Nebenbei hat er aber auch noch ein Theaterstück geschrieben. Und weil ich immer der Mann mit der großen Schnauze war, ich habe mir mein Maul aufgemacht, auch zu Sachen, wo also ich nichts zu sagen hatte. Und dann bei diesem Theaterstück hat er mich eingesetzt als den Moderator, in Anführungszeichen. Das war also eine Pappnase, die vorne auf der Bühne stand und durch das Theaterstück führen sollte, ne? Er hatte also Rotkäppchen und der Wolf umgeschrieben auf die Verhältnisse Ende der Weimarer Republik und Übergang auf die Nazi-Zeit. Ne? Und wer der böse Wolf war, war dann irgendwie klar. Und wir mussten also die Kulissen selber malen im Zeichensaal mit dem Zeichenlehrer und so. Und in unseren alten Klassen, es wäre unmöglich gewesen, die Typen aus der Klasse dazu zu motivieren, da Theater zu spielen. In dieser neuen Klasse hatte der überhaupt kein Problem. Die haben alle mitgemacht. Ne? Das war für mich auch ein Aha-Erlebnis. Ne? Gut. Und dann kam der Tag der Aufführung und alle waren furchtbar nervös. Und als ich auf die Bühne kam, der Vorhang ging auf, es gab keinen Vorhang, aber das Licht ging an. Ich war überhaupt nicht nervös. In dem Moment, wo das Licht anging, dachte ich,
wow. Fühltest dich wohl vielleicht
sogar. Hier fühle ich mich wohl.
Ja.
Und habe dann auch ohne Hänger und ohne alles habe ich den Abend irgendwie überstanden. Und auch Lehrer, die mich sonst nicht leiden, haben sie aber gar nicht so schlecht gemacht. Ne, kamen dann hinterher.
Ja.
Wie auch immer, die ganze Bude war voll natürlich. War so eine Jahresaufführung mit allen Schülern und allen Eltern und weiß der Teufel was. Ne, der ganze Saal war voll. Ja, das war so ein Erlebnis, wo ich sagte, ja, das ist was für mich. Und also zu der Zeit hatte ich dann auch schon einen Job als Statist beim Opernhaus hier, beim Opernhaus, also damals neuen Opernhaus. Ne?
Denn okay, das, was jetzt gerade restauriert wird.
Das, was jetzt gerade restauriert wird, weil davor war die Oper in der Aula von der Universität. Jedenfalls bei dem damals neuen Opernhaus, durch einen Klassenkameraden, den Dieter Linde, der war da schon Statist und der sagte, hör mal, hast du nicht Lust, sowas zu machen? Ja, und dann habe ich, weiß nicht wie oft, 1000-mal AIDA, 1000-mal Carmen, immer hintenrum neuen Hut auf, anderen Spieß in die Hand und dann immer mit, als viel Volk. Aber wir hätten als Statisten, die dann immer abends bei den Opern immer mit dem Extrachor auftauchten, also sozusagen im letzten Akt oder im vorletzten Akt oder so, hätten wir erst so um 9:30 da sein müssen. Und ich fand das aber hinter dem Vorhang so viel spannender als vor dem Vorhang, dass ich dann eigentlich immer, ich hatte ja dann einen Ausweis, ne, durfte ja da rein, da bin ich dann abends immer schon so um 7:30 dahin und habe dann geguckt, was machen eigentlich die Bühnenarbeiter? Was machen eigentlich die Beleuchter? Wie geht das hier? Und das fand ich so spannend, dass ich also an jedem Abend, wo ich dann eigentlich für einen Job eingeteilt war, immer schon sehr früh habe mich in der Ecke gedrückt, dass ich niemanden störte und habe einfach nur zugeguckt, ne, und fand das unglaublich spannend, wie das also hinter den Kulissen funktionierte wie so ein Getriebe, wo die Zahnrädchen nahtlos ineinander packen. Und das fand ich sehr spannend. Also diese beiden Momente waren wahrscheinlich der Punkt, dass ich dann Stückchen für Stückchen gesagt habe, ja, nee, das, ich will doch irgendwas in Richtung Theater oder so gehen, weil Fernsehen war ja damals auch noch ganz jung. Und dadurch, dass ich dann, als ich Abitur hatte, konnte man sich mit dem neuen Studentenausweis da beim Sender hier, beim Westdeutschen Rundfunk, melden. Und die brauchten ja immer Kabelhilfen. Ne? Und diese Sachen zusammen dann, also auch zum ersten Mal in einem Fernsehstudio, das war dann ungefähr so mit 16, 17 auch, wo ich an so einer Diskussionssendung teilnahm, das fand ich dann noch um eine Umdrehung spannender als Theater, weil da, was ich bis dahin nie gesehen hatte, die Kameraleute hatten so einen Kopfhörer auf und bewegten sich wie ferngesteuert durch das Studio. Ne? Ging dann also mit der Kamera an einen anderen Startpunkt, um einen anderen Blickwinkel zu haben. Und ich habe mich da gefragt, als ich da saß, wie geht das, was machen die und so. Und dann habe ich mal einen von den Produktionsingenieuren da gefragt, wenn ich denn mal Abitur hätte oder sowas, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, da zu arbeiten. Hat er gesagt, nee, man musste schon Techniker sein oder sonst was. Aber es gibt eine Möglichkeit, als Student haben wir ein Abkommen mit dem AStA oder so. Als Studenten können wir dich als Kabelhilfe gebrauchen. Und so bin ich dann an diesen Kabelhilfenjob gekommen. Das war wieder eine gute Lehre. Ne? Und dann kriegte ich an meinem 23. Geburtstag auf den Tag vom Westdeutschen Rundfunk von zwei verschiedenen Abteilungen zwei Briefe, die ich in die Luft geworfen habe. Und den ersten, der runterkam, habe ich aufgefangen. Das war das Fernsehspiel. Und die sagten dann, ich könnte mich als Regieassistent mal vorstellen. Ich war noch nicht fertig mit dem Studium. Es war mindestens 2 Sechser im Lotto auf einen Schlag. Ne? Weil, wie ich dann später rauskriegte, diese Regieassistentenjobs, die waren also gesucht wie ein Körnchen Gold in der Wüste. Mhm. Ja, und dann wurde ich relativ bald erster Regieassistent. Und da wäre ich dann wahrscheinlich noch längere Zeit geblieben. Dann fiel aber ein Fernsehspiel, für das ich schon gebucht war, aus, weil der Hauptdarsteller krank wurde. Und da stand ich dann nun plötzlich da und dachte, ach du Scheiße, wo kommt denn jetzt die nächste Miete her? Tagesgage übrigens 25 Mark.
Für einen Tag?
Für einen Tag, ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt nimmst du mal den anderen Brief und gehst zu der anderen Abteilung. Das war also das damalige sogenannte Nachmittagsprogramm für Kinder, Jugendliche und Frauen. Und da habe ich dann erst gearbeitet und auf diesem Weg habe ich dann, als ich in der Abteilung war, auch den Gerd Müntefering kennengelernt, der also dann später der andere Erfinder, Miterfinder, ist eigentlich der Vater der Sendung mit der Maus.
Was ich mich vor allen Dingen frage, ne, weil du total früh angefangen hast zu arbeiten. Ja. Wahnsinn, man merkt ja gerade, was du alles gemacht hast, was die Geschichte dahinter ist. Und trotzdem hast du ja scheinbar ein richtig gutes Verhältnis zur Uni Köln noch. Du hast auch mal an der Kinderuni gelehrt. Ja. Wir dürfen jetzt hier im Podcast da sein. Du hast ja zum 50-jährigen Maus-Jubiläum 1000 Anfragen bekommen. Ja. Wie ich gehört habe, viele abgesagt.
Ja, ging gar nicht.
Woher kommt diese besondere Verbundenheit zur Uni Köln?
Also die Uni Köln war für mich sozusagen das zweite Zuhause, weil eben durch diese Regieübung und da musste ja jedes Semester, am letzten Donnerstag im Semester war immer Premiere, egal was passierte. Wir Studenten, immer ein Stück auf die Bühne stellen. Ob es Pflastersteine schneite oder die Welt unterging, ganz egal, der letzte Donnerstag im Semester war Premiere. Und wir mussten alles selber machen. Also wir mussten spielen, wir mussten Kulissen kloppen, einer musste Regie führen, einer war Regieassistent, einer musste Kassenzettel abreißen, einer musste die Technik machen. Und ich hatte mich in dieser legendären Stunde, von der ich eben erzählt habe, wo der Professor gesagt hat, wenn Sie das wollen, dann sind Sie hier richtig, wenn ich suchen soll. Der sagte, wir suchen für eine Inszenierung für dieses Semester noch jemanden, der die Technik macht. Und Technik machte niemand gern.
Okay.
Und da habe ich dummer oder guterweise den Finger gehoben und habe gesagt, also ich bin zwar heute hier zum ersten Mal hier und ich weiß nichts von dem Stück und ich weiß auch gar nicht, wie das hier geht, aber ich bin nicht total ungeschickt und wenn Sie niemand anderen finden, dann würde ich das versuchen, aber ich kann Ihnen nicht garantieren, ob ich das, was Sie von mir erwarten kann. Ja, Sie machen das schon. Und dann hatte ich mir ein Ding auf den Hals geholt. Wenn ich gewusst hätte, was ich in dem Moment tat, hätte ich wahrscheinlich den Finger nicht gehoben. Das war König Ubu. Rolf Wiest war der Regisseur damals und er hatte das neu übersetzt und Ubu, das sind ja 4 oder 5 Dramen, ne? Und er hatte die zu einem zusammengemacht. Das war eine Aufführung von annähernd 3 Stunden mit 45 Umbauten, musst du dir vorstellen. Und kein Umbau durfte länger als 20 Sekunden dauern, das war die Vorgabe. Licht aus, also Blackout, 20 Sekunden mit der Stoppuhr, Licht an, egal was passierte. Und ich hatte diese Technik am Hals. Und wir haben dann diese Umbauten trainiert wie Ballett. 3 Schritte vor, 1 Schritt rechts und so. Und weil ich die Jungs aus dem Theater kannte, natürlich von meiner Zeit als Statisterie und so. Und dann bin ich da zu denen nochmal hingegangen und sage, sag mal, im Dunkeln, wie kann man sich, da haben die mir Leuchtfarbe gegeben, so ein kleines Töpfchen. Und dann habe ich auf dem Boden Leuchtfarbe gemacht, damit wir die bei den Umbauten, also wenn es dunkel wird, ne, also du bist im Moment ja wirklich blind, ne, also ja. Wenn das Bühnenlicht ausgeht. Da haben wir Leuchtstreifen dann auf den Boden gemacht, so Markierungen, um eben zu sehen, wo muss der nächste Thron hin, wo muss das Gebirge hin, wo muss das hin, wo bla bla bla. Und dann haben wir es wirklich geübt, erstmal nur die Bühnenmannschaft mit den Auf- und Abbauten. Und solange wir das in Klamotten, in Privatklamotten gemacht haben, ging das alles noch gut. Aber dann kamen plötzlich die Schauspieler mit den Klamotten, die Mädels von der Werkschule haben die Klamotten genäht und der Ubu hatte so einen Bauch. Und dann kamen wir nicht mehr aneinander vorbei. Dann ging das von vorne los, nochmal neu probieren und das neu choreografieren. Umzüge gingen also draußen durch die Fenster in den Hof oder in den Garten mit Treppen, weil es gab keine Garderoben da. Ne? Und die ganze Technikbude war hinterm Hörsaal 7, so auf dem ersten Stock. Es war eine Wulacherei. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber es hat geklappt. Die Aufführung war ein Riesenerfolg. Sogar der Stadtanzeiger hat eine ganze Seite über diese Aufführung geschrieben und dann geschrieben, da könnten sich die Bühnen der Stadt Köln mal ein Scheibchen abschneiden, wie die Studenten Theater machen. Jedenfalls, dann hatte ich die Technik in diesem ersten Semester plötzlich durch Zufall an die Backe gekriegt. Und dann, weil das so gut geklappt hat, haben sie gesagt, ja, Sie haben das im letzten, machen Sie den nächsten. Und dann war ich dann irgendwann theoretisch der, ja, Leiter der Technik, wenn man das so sagen. Wir haben dann neue Scheinwerfer installiert, wir haben neue Leitungen über den Boden gezogen. Also ich habe mehr oder weniger Tag und Nacht in der Uni verbracht, im Hörsaal 7, weil es ging natürlich auch los mit den Vorlesungen und Seminaren. Ne? Also Badenhausen morgens so um 8 Uhr, CT, 8.15 Uhr also, was? Vorlesung über die Bedeutung des Taschentuchs auf dem Theater. Klingt albern, ist aber eine ganz wichtige Stelle. Also es sagt, was Requisiten manchmal für eine Rolle in einer Inszenierung spielen können. Okay. Ein liegengelassenes Feuerzeug, der rauchende Revolver, bla bla bla, solche Sachen. Ne? Mhm. Und da lernte man natürlich auch was. Und die Vorlesung beim Dekan, das war damals schon der Dekan, durfte man nicht verpennen, um Jottes Willen. Der hatte Augen wie ein Luchs, der wusste immer, alle sind da und so. Mit ein bisschen Planung war alles unter den Hut zu kriegen. Aber wie gesagt, zu Hause war ich eigentlich nur zum Schlafen, die 2-3 Stunden oder 4 Stunden manchmal. Ne? Ansonsten war ich in der Uni. Und das habe ich ja damals schon mal gesagt, also der Erfrischungsraum, den es damals noch gab, unten in der Uni.
E-Raum, gibt es immer noch.
Gibt es noch?
Gibt es noch.
Das war die Ernährungsgeschichte, ne? Oder der Frittenstrohhut am Ehrenfeld, am Ehrenfeld-Gürtel-Ecke, Venloer Straße.
Ja, das hört sich ja eher schon so nach den klassischen Spots an, die man dann als Student auch abgeklappert ist zum Thema Essen und Trinken. Gab es denn sonst was? Weil du hast erwähnt, dass du kein klassisches Studentenleben hattest, sondern ja eben immer viel gearbeitet hast, oft bis in die Nachtstunden im Theater warst und so weiter, wenig geschlafen hast. Gab es denn irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das war klassisches Studentenleben, das wir da ausgelebt haben?
Was wir gerne gemacht haben, vor Jahren, als man wirklich noch Karneval feiern konnte, da haben wir immer am Rosenmontag, am Ende des Rosenmontagszugs Folgendes gemacht. Musste aber schon um 7 Uhr musste loslegen, sonst kriegst du es nicht geschafft. Gegenüber vom alten Polizeipräsidium am Weidmarkt. Weißt du noch, wo das war?
Nee.
Da ist jetzt eine neue Bebauung auf der Ecke Blaubach und Weidmarkt. Ne? Ja, da ist jetzt irgendein Möbelgeschäft oder was drin. Ja. Da stand früher das alte Polizeipräsidium.
Okay.
Und gegenüber vom Polizeipräsidium, also auch gegenüber von der Kirche St. Georg, Da war eine kleine Kneipe, die hatte ein Aquarium, Riesenaquarium. Und in der Kneipe haben wir angefangen, das erste Kölsch getrunken, dann auf die andere Straßenseite, auf die Seite vom Polizeipräsidium und die rechte Seite der Severinstraße hoch, in jeder Kneipe ein Kölsch, jede Eckkneipe ein Kölsch, ein Korn. Aber um Gottes Willen nicht mehr.
Ja, okay.
Bis hoch zum Tor, am Tor auf die andere Straßenseite, dann wie hieß denn das früher? Jetzt heißt es früh im Fädel, früher war es so ja. eine Kornbrennerei, wie hießen die nochmal? Hab's vergessen. Jedenfalls.
Die hießen Invalidendom
auch. Habe ich gesucht, der Invalidendom. Und dann auf der linken Straßenseite wieder die Severinstraße zurück bis zur Kneipe mit dem Aquarium und da das letzte Kölsch. Da warst du aber frühestens um 3 Uhr fertig, ne? Weil hast du in jeder Kneipe natürlich mitgetanzt und mit den Leuten gequatscht und bla und gedöns. Und dann auch mal eine Runde für die. Da waren eben auch so Kneipen drin bei, wo dann nur so ganz alte Leutchen feierten, ne? die sich da aus dem Fädel kannten. Und dann waren vielleicht 10, 20 Leute. Und wir als junge Typen kamen dann da rein und haben dann mit denen da getanzt. Die fanden das natürlich lustig, wir auch. Ne? Mhm. Aber ob sowas heute noch gibt, ich weiß es nicht. Also
wenn Kölscher Karneval, wenn Kölscher Musik, dann auf jeden Fall in der Südstadt.
Ja, ich hoffe, das ist nicht total verschollen gegangen. Ne?
Ich glaube auch nicht. Ja. Also mir ist dann auch mal wichtig, Après-Ski ist nicht Karneval zum Beispiel. Ne?
Das ist wieder eine ganz andere Baustelle, ja.
Du hast, was ich ganz lustig fand, deine Moderationen oder wie du diese Sachgeschichten immer untermalst, ja. Die sind ja gefreestyled, würde man heute sagen. Ne? Also du hast so ungefähr einen Plan, worum es geht, aber da ist nichts vorgeskriptet.
Nee.
Und da hast du mal in einem Interview gesagt, wenn da zum Schluss vielleicht doch nochmal eine Sekunde ist, wo man ein bisschen Blödsinn reinpacken kann, dann nutze ich die Gelegenheit.
Genau, ja.
Und ist dieser Blödsinn, hat er dich bis heute, ja, verfolgt er dich, bis dieses ein Kind sein ist immer noch wichtig?
Naja, es ist dann irgendein Blödsinn, den ich mache, der irgendwie zur Geschichte passt oder so, ne?
Ja.
Dann kommst du und sitzt dann hier im Studio oder so und dann läuft das Ding da auf der Glotze. Und dann sagst du, oh, da habe ich aber noch einen Moment Luft gelassen, da könnte noch ein Halbsatz hin, was machst du damit? Und dann drehst du da halt noch eine kleine Kurve oder sowas. Ne? Oder du bist manchmal langsamer, als du es am Schneidetisch dir vorgenommen hast. Dann hängst du über, dann musst du den Text irgendwie einkürzen, dann musst du ganz schnell sagen, wie kriege ich den Satz jetzt zusammen? Naja, gut. Aber das ist dann eben auch eine Übungssache. Ne? Also ich habe niemals einen Text aufgeschrieben. Nie. Bis heute nicht. Also ich erzähle die Geschichten beim laufenden Bild. Aber das macht eben die Sache auch so, ich sag mal, vielleicht lebendig. Weil
absolut.
Es ist, ich erzähle die Geschichten und ich lese sie nicht vor.
Mhm.
Ne? Es ist auch kein professioneller Sprecher. Ne? Ich habe ja keine Sprecherausbildung, vielleicht mal 2 Stunden Sprachtraining da damals in der Uni, so bei
ja.
Hörsaal 7, ne? Klar. Aber das war's dann auch. Ne? Ansonsten entweder Naturtalent oder unverbesserlich. Kannst du halten wie ein Dachdecker.
Aber wann kommt genau diese Einfachheit, die du da reinbringst, wann kommt die an die Uni Köln? Damit du mal allen Erstsemestern, ich hätte zum Beispiel im ersten Semester wahnsinnig gut gebrauchen können, eine Sachgeschichte, wie funktioniert Statistik A? Da hättest du vielleicht mal auch ein bisschen erzählen müssen, hätte ich es vielleicht direkt besser verstanden.
Ja, Statistik ist natürlich auch so eine Geschichte. Der richtige Witz dazu lautet, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ne? Klar.
Du hast auch in einem letzten Interview von uns gesagt mit Köln-Alumni, ich würde allen Erstsemestern raten, sich ein gutes Netzwerk mit Mitstudierenden zu schaffen.
Ja.
Ist das bis heute so? Hast du so immer noch ein Netzwerk, vielleicht sogar Leute aus dem Studium, die dich noch begleiten?
Jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ja, viele Leute, die mit in meinem Semester waren, sind später irgendwas in dieser Branche geworden.
Mhm.
Und dadurch, dass wir eben da auch eng zusammengearbeitet haben. Wir haben dann also auch mit Studenten, die hier in der Uni waren, haben wir in Gelsenkirchen mal Theater gespielt, ein selbstgeschriebenes Stück aufgeführt und so. Mit mäßigem Erfolg, muss man natürlich sagen.
Es war ja wirklich so, die Maus, beziehungsweise damals noch die Sachgeschichten, sind ja sehr, sehr holprig gestartet. Heute würde man sagen, die haben einen regelrechten Shitstorm bekommen, dass die Zuschauer geschrieben haben, was das für ein Driss ist.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Das war also allen, also wenn man die ersten Filme, die ich gemacht habe damals, ne, die waren damals wirklich schnell. Wir haben wirklich schnell geschnitten. Heute kann man sich die anschauen, da kannst du jeden, zwischen jedem Schnitt und den nächsten ein halbes Fernsehspiel packen. So ungefähr. Ist ein bisschen übertrieben. Aber nach heutigem Maßstab ist das ganz gemütlich. Damals war es sehr schnell und die Vorwürfe waren, es war ohne Text, am Anfang völlig ohne Text, nur auf Musik geschnitten und jede Geschichte nur so lang wie ein Musikstück. Und er benennt die Dinge nicht, das geht viel zu schnell, es geht über die Köpfe der Kinder hinweg und so weiter und so weiter. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir auch für uns, es waren ja auch Versuche erstmal, ne? Wir wussten selbst noch nicht so genau, wie es denn gehen sollte. Wir hatten eigentlich viel eher rausgekriegt, wie wir es nicht haben wollten, als dass wir schon sagen konnten, also im Negativausschluss, ne? Als wir schon sagen konnten, das muss so und so aussehen. Und damals, Gott sei Dank, also der Mente Fähring und der Morf, die hatten damals das Kreuz zu sagen, war vielleicht noch nicht so ganz gut, versuchen wir nochmal einen anderen Weg, vielleicht liegen wir da richtig. Es hat also 2-3 Versuche gebraucht, bis wir dann den Dreh gefunden haben, der dann später zum Standard wurde. Das hat, also ich würde mal sagen, 3 Jahre gedauert, bis es sich dann so langsam stückchenweise etabliert hat. Und also die Leute, die uns heute so furchtbar loben, Pädagogen und ich weiß nicht was alles, die hätten uns damals am liebsten auf den Mond geschossen. Ne?
So, ja. Von daher ist ja schön, dass ihr die Zeit bekommen habt, weil heute habe ich den Eindruck,
würde heute nicht mehr gehen. Nee. Also wenn du heute irgendwas Neues anfangen willst, dann musst du sozusagen schon die Quote garantieren, ne? Sonst kriegst du es gar nicht. Da ist jetzt, sag ich mal, diese YouTuber-Generation, die sich mit ganz einfachen Mitteln zu Hause hinsetzen und machen was. Ich meine jetzt nicht die, die Nägel lackieren. Das gibt es auch, okay. Die sind zum Teil ja sehr erfolgreich. Also ich meine, Rezo, ich weiß nicht, ob der das was sagt, doch, der also das Ende der CDU und sowas gemacht hat.
Genau.
Mit wirklich einfachen Mitteln. Der hat sich da an seinen Schreibtisch gesetzt, in seine Butze, hat sich dann eine Kamera vor sich hingesetzt und hat dann aber unten alles mit Quellenangabe und so und hat da doch wirklich was bewirkt. Das heißt, da haben sich unglaublich viele Leute aufgeregt und der hat als One-Man-Show da richtig was in Bewegung gesetzt. Das war aus seiner Sicht absolut kreativ, würde ich mal sagen, zu sagen, okay, natürlich gibt's Nachrichten im Sender oder in den Sendern. Aber was der da gemacht hat, das mal alles zu hinterfragen und so und wie ist das mit Politik und so, fand ich eigentlich eine durchaus ehrenwerte Idee. Ob man im Einzelnen hinter jedem einzelnen Detail steht, klar, gar keine Frage. Klar. Aber ich finde, er hat das ordentlich gemacht.
Mich hat das auch wahnsinnig erinnert, als ich jetzt die ganzen Sachgeschichten nochmal mit erwachsenen Augen geschaut habe. Ja. Das ist ein bisschen wie YouTube heute. Also da merkt man richtig, dass ihr damals Pioniere wart und das so in kurzen Videos erklärt habt, wie das heute bei YouTube oft Standard ist.
Ja, kann sein. Also wenn du das so siehst, mag sein, ja. Wir haben eigentlich immer versucht, sozusagen, wir gehen raus im Sinne des klassischen Reporters. Wir gehen raus und bringen zurück, reportieren eine Geschichte, die wir selbst erlebt haben. Ne? Mhm. Wobei wir dann manchmal eben auch uns selbst zum Thema der Geschichte oder zum Mitspielen der Geschichte gemacht haben. Das heißt, es sind dann unsere Hände, die irgendwas machen oder man sieht den Kameramann, der das gerade aufnimmt oder solche Geschichten, was natürlich einen gewissen Grad an Authentizität vermittelt. Das heißt, und wir haben auch immer gesagt, wenn uns was schiefgelaufen ist, da sind wir gescheitert. Und das ist natürlich so, Fernsehen ist ja immer Hochglanz und alles muss perfekt sein. Ne? Es gibt ja heute schon so Leute, die sagen, ich will die Hochzeit feiern wie im Fernsehen. Das ist natürlich Bullshit. Fernsehen ist eine gemachte Sache, von Menschen gemachte Sache. Und Fehler passieren bei Menschen und auch beim Fernsehen. Und das alles zuzukleistern und dann also alles immer nur eine schöne, glatte Oberfläche zu machen. Jeder weiß, das ist nicht die Realität. Mhm. Weil jeder in seinem Beruf, was immer er macht, kennt das. Er selber hat schon mal Fehler gemacht oder sie natürlich selbstverständlich. Und die muss man ausbügeln. Und wenn wir Fehler gemacht haben, haben wir es dann auch immer zugegeben und haben dann also nachher eine Korrektur gemacht und so. Mhm. Also, und da kommen ja dann wirklich auch die unglaublichsten Briefe oder so. Ich habe mal dasselbe und das Gleiche verwechselt, klar. Beim Labern passiert das. Und natürlich waren alle Deutschlehrer bemüht zu schreiben, wie kann man solche Idioten Fernsehen machen lassen, die nicht mal die einfachsten Sachen unterscheiden können. Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Na, jedenfalls kann man dann in verschiedener Art und Weise darauf reagieren. Man kann sich ärgern und sagen, diese Idioten haben dir nichts Besseres zu tun, als sich da hinzusetzen und für so eine Kleinigkeit in Anführungszeichen sich aufzuregen. Und wir haben es anders gemacht. Wir haben gesagt, ja, Sie haben natürlich auch recht, ich habe es verwechselt. Und dann haben wir daraus eine kleine witzige Geschichte gemacht. Wir sind zugleich zu zweit, also mein Partner und ich, in dieselbe Hose gestiegen. Einer in ein Bein, der andere ins andere Bein. Wir haben mit demselben Bleistift gestiegen, also mit zwei Händen an einem Bleistift oder jeweils mit dem gleichen. Und haben da den Unterschied nochmal klar gemacht. Und das ist eine kurze, lustige Geschichte gewesen. Und dann haben wir am Schluss versprochen, wir versprechen auch nie wieder Fehler zu machen. Bis zum nächsten Mal. Natürlich. Klar.
Passiert, ja. Aber ihr wart aufrichtig, habt dazu gestanden und das korrigiert. Das ist auch nicht immer heutzutage der Fall.
Nein, und das finde ich aber wichtig. Ne? Ja. Also wenn jemand sagt, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin einer falschen Information aufgesessen oder was auch immer und gibt das zu, dann glaubt man ihm auch, wenn er sagt, das ist so und so.
Trotzdem müssen wir auch langsam natürlich zum Ende kommen.
Okay.
Trotzdem, lieber Arbin, ich habe noch eine letzte Aufgabe für dich.
Ja, immer
und
los.
Und zwar hätte ich gerne, dass du deine Zeit an der Uni Köln nochmal in drei Worten zusammenfasst.
Meine Uni-Zeit in drei Worten. Also, meine Zeit an der Kölner Uni war super und ich denke da gerne dran zurück und ich möchte keine einzige Stunde, keine Minute missen. Ja, war super.
Armin, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, gerne, klar.
Hat mir großartigen Spaß gemacht. Hm? Ich glaube, dir noch weiterhin viel Erfolg zu wünschen, ist überflüssig.
Ich gebe mir Mühe.
Weiterhin alles Gute. Die nächste Sachgeschichte wartet.
So ist es ja, die nächste Sachgeschichte wartet. Steht schon vor der Tür. Ja.
Muss das sein. Ja. Armin, vielen, vielen Dank dir.
Ja, gerne.
Mach es gut.
Ich versöge.
Armin Maywald war das für euch, wenn man so möchte, eine lebende Legende, auch wenn er selber nicht so gerne so bezeichnet wird. Vor allen Dingen aber ein wahnsinnig netter Mensch, dem es sich auf jeden Fall lohnt zuzuhören. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören dieser Folge genauso viel Spaß wie ich im Gespräch mit Armin selber. Jetzt bleibt mir nicht viel übrig, als euch noch einmal zu danken fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Lust habt, sehr, sehr gerne ein Abo dalassen und auf die nächsten Folgen freuen. Ansonsten lohnt es sich auch definitiv bei kölnalumni.de vorbeizuschauen und euch auch als Alumni zu registrieren. Alles Gute euch, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.